Ich freue mich, dass wir heute weitermachen können in unserer Predigtreihe, die wir letzte Woche angefangen haben, aus gutem Grund. Und da haben wir einen guten Grund gelegt in der Predigt von Josa mit dem Thema aus gutem Grund Bibel lesen. Wir wollen gucken, dass wir ein gutes Fundament in unserem Leben haben. Und dazu gehört Bibel lesen und Bibelkenntnis dazu. Wenn wir das nicht haben als Christen, wenn wir sagen, wir leben einfach so dahin und wir basteln uns unseren eigenen Glauben zurecht, dann haben wir keinen guten Grund und dann sind wir sehr in Schwierigkeiten, weil wir letztendlich so ein bisschen wackelig auf den Füßen stehen. Wir möchten in dieser Predigtreihe auch ein paar Spannungsfelder anschauen, Spannungsfelder, die es im Glauben gibt und auch manchmal von dem, was wir aus der Bibel herauslesen, zu bestimmten theologischen Fragen, zu bestimmten Themen, wo es unterschiedliche Meinungen gibt und wo wir herausgefordert sind, auch einen Weg zu finden. Ich möchte in dieser Predigt heute Morgen und auch nächste Woche möchte ich allerdings zwei grundlegende Themen nochmal vorausschicken, die wichtig sind, damit wir dann auch in die praktischen Themen hineingehen können. Und das Thema für heute Morgen heißt, aus gutem Grund selbst glauben. Aus gutem Grund selbst glauben. Und da haben wir letztendlich unsere eigene Person und unseren eigenen Glauben im Fokus. Und nächste Woche schienen wir dann so ein bisschen mehr, dass wir ja nicht nur allein unterwegs sind in unserem Glaubensleben, sondern wir sind ja miteinander verbunden als Christen, auch in einer Gemeinde. Und auch da gibt es ja dann deswegen Spannung. Wie geht man dann damit um? Ich möchte mit uns hineinschauen in dieses Thema. Persönlich glauben. Persönlich glauben zu dürfen, ist letztendlich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ist ein Vorrecht, was uns gar nicht immer so bewusst ist, glaube ich. Wir denken, es ist ja ganz normal, dass ich eine Beziehung zum lebendigen Gott habe. So sind wir irgendwie aufgewachsen, von klein auf vielleicht oder hineingekommen und man hat dann gleich so diese persönliche Schiene, da ist Gott und der liebt mich persönlich und Jesus ist für mich persönlich gestorben und ich darf ihn persönlich anreden, ich darf zu ihm sagen, Vater im Himmel, Vater unser. Wir sind sehr auf dieser persönlichen Schiene und das ist ein absolutes Vorrecht. Das war nicht immer so und das ist auch nicht überall so. Vielleicht, wenn wir ein bisschen zurückspulen, wir haben so jetzt Reformationsjubiläum, Martin Luther, 500 Jahre. Und in dieser ganzen Zeit, da war es ja so, auch in Deutschland, dass man gar nicht so persönlich mit Gott Umgang hatte, sondern es war irgendwie vorgegeben, wenn da jetzt der Fürst seinen Glauben hat, einen bestimmten Glauben, wenn er katholisch ist oder dann protestantisch wurde, hieß das automatisch, dass diejenigen, die unter seiner Herrschaft waren, diesen Glauben auch übernehmen mussten. Also da war es nicht so viel mit individualistisch und mein persönlicher Glaube, sondern man war irgendwie in so einem großen Kollektiv, in so einem Fürstentum oder Herzogtum oder was auch immer, war man eingebunden und da musste man irgendwie mitmachen. Und das irgendwie auf einer sehr unpersönlichen Art und Weise. Und es gibt immer noch diese kollektivistischen Kulturen in Afrika oder sonst wo, wo dann der Häuptling einen Glauben hat und der ganze Stamm hat dann den Glauben. Und durch die Reformation und durch das Gedankengut, was dann hineinkam, wurde nochmal sehr bewusst, dass wir ja einen persönlichen Zugang haben zu Gott. Und dass es nicht um die breite Masse geht, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie alle zusammen gleich glauben müssen, sondern ich darf glauben. Ich darf glauben, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich darf ihn anreden, ich darf ihn erfahren, ich darf mit ihm Umgang pflegen. Was für ein Geschenk, dass wir das so haben dürfen. Dass wir nicht in der breiten Masse irgendwie mitschwimmen, dass wir keine Nummern sind, dass wir nicht irgendwie zu einem großen Volksstamm gehören und alle gehen in die Richtung, sondern wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott. Was für ein Geschenk, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Weil das so ist, sind wir aber auch persönlich verantwortlich für unseren Glauben. Wir können jetzt nicht sagen, naja gut, wir hängen an irgendeiner Person dran, wir hängen an der Bundeskanzlerin dran, weil die hat jetzt den protestantischen Glauben, wie auch immer, und wir sind jetzt alle mit dabei und die ist verantwortlich für uns. Oder der Pastor in der Gemeinde, der gibt alles vor und wir hängen einfach nur dran. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir haben unseren persönlichen Glauben, unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Deswegen ist auch jeder Einzelne von uns persönlich für seine Glaubensentwicklung verantwortlich. Ich kann das nicht abschieben, diese Verantwortung. Ich kann nicht sagen, ja, aber deswegen funktioniert das bei mir nicht, weil der und der, sondern ich trage Verantwortung für meine Beziehung zu Jesus Christus. Ich möchte eine Bibelstelle mit uns anschauen, wo dieser persönliche Verantwortungsfaktor sehr, sehr deutlich herauskommt aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Da schreibt Paulus an den jungen Gemeindeleiter Timotheus, und jetzt nehmen wir das einfach mal wieder weg, dass das jetzt hier ein Gemeindeleiter ist, sondern das ist ein Christ, ja, so ein Christ wird hier angeschrieben von Paulus, und Paulus schreibt zu ihm: Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich erretten, als auch die, die auf dich hören. Wir haben jetzt nicht die Zeit, in die Details hier reinzugehen, aber was deutlich wird in dieser Bibelstelle, dass Paulus dem Timotheus herausruft, dass er persönlich für seinen Glauben Verantwortung übernimmt. Dass er nicht nur den Dienst irgendwie tut, sondern er sagt, hey, es hat alles mit deiner persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Es hat damit zu tun, dass du im Wort gegründet bist, dass du ein Vorbild bist, dass du in der Liebe wächst, im Glauben wächst. Und als Ergebnis dann aus diesem Leben, da wirst du Frucht haben und dann wird die Gemeinde dir nachfolgen und dann wird es alles sich gut entwickeln. Aber er ruft zur persönlichen Verantwortung. Und das gilt nicht nur für Timotheus an dieser Stelle, sondern es gilt für uns, dass wir persönlich Verantwortung übernehmen für unsere Glaubensreise. Für das, wie wir mit Gott unterwegs sind. Dass wir persönlich Fortschritte machen und uns investieren und uns fragen, ja, wie kann ich denn den nächsten Schritt gehen? Und dass wir uns überhaupt fragen, ja, wo stehe ich denn in meinem Leben mit Gott? Aus gutem Grund selbst glauben. Nicht abhängig machen von anderen. Nicht abhängig machen von Pastor XY, ja, den wir vielleicht irgendwo im Internet hören oder so. Nicht abhängig machen von Gemeinde in USA oder Australien oder hier in Deutschland irgendwo. Nicht abhängig machen von all dem, was um uns herum schwirrt, sondern den Fokus zu haben, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und die will gepflegt werden. Und da möchte ich investieren. Und da möchte ich auch mündig werden in dieser Beziehung. Und ich möchte auch, wenn ich hier in dieser Gemeinde bin, nicht einfach so alles übernehmen, was jetzt von vorne gesagt wird, ja, das ist irgendwie schön und gut, sondern ich möchte meinen eigenen Kopf einschalten. Ich möchte bewerten können. Ich möchte mich selbst im Wort Gottes auskennen und nachvollziehen können, ja, stimmt das überhaupt? Ist das wirklich so? Und nicht alles einfach nur so schlucken. Es gab mal eine Gruppe von Leuten, damals in der Apostelgeschichte, die haben sich in einem griechischen Ort getroffen. Da kamen die her aus Beröa. Und da gibt es diese Bibelstelle, die ich mit uns hier teilen möchte. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, ne, Bibel lesen von letzter Woche, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Also die haben es nicht einfach nur geschluckt, die haben nicht gesagt, da kommt jetzt hier Paulus vorbei und der wird schon wissen, was richtig ist und so, sondern die waren selbst verwurzelt im Wort Gottes. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Es ist schön, wenn Gemeinde da ist und die folgt Leiterschaft und die hat auch ein Wohlwollen und ein großes Vertrauen auch in die Pastoren, die predigen. Das ist gut, ja, aber ich wünsche mir noch mehr, dass jeder Einzelne mündig ist. Dass jeder Einzelne sagen kann, ja, Amen, ich habe das auch so gesehen, ich lese die Bibel auch so. Oder ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann da mitgehen oder so. Also, dass man selbst beteiligt ist, dass man seinen eigenen Glauben hat. Nämlich da wird das Ganze dann auch aktuell für einen selbst. Und man schluckt das nicht einfach nur so, was gesagt wird. Aus gutem Grund selbst glauben. Da stellt sich die Frage, ja, wer sind wir denn eigentlich selbst? Wer bin ich denn? Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ja. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reinschauen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig bei diesem ganzen Thema von Spannungsfeldern oder so, dass wir wissen, wie ticken wir denn? Was macht uns persönlich denn zu dem, wie wir sind? Und wie wir auch manche Sachen bewerten? Ihr kennt sicherlich diese Bibelstelle, ich habe die jetzt nicht auf der Folie, 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das stimmt ja. Ja, wenn man Jesus kennenlernt, wenn man in eine persönliche Beziehung zu ihm kommt, dann ist etwas neu geworden in uns. Dann kommt der Geist Gottes in unser Leben hinein und er verändert uns und unsere Schuld ist vergeben, der Schuldschein ist zerrissen. All das passiert in uns und trotzdem ist die Frage, ja, sind wir ganz neu geworden? Oder sind wir neu geworden? Ja, aber wir sind auch immer noch ein Stück weit die Alten geblieben. Ein Pastor hat irgendwann mal gesagt, als Paulus sich bekehrt hat, hieß er ja vorher Saulus. Und dann hat er sich bekehrt und dann ab da wird er Paulus genannt. Da hat sich nur der erste Buchstabe geändert, aber das Aulus, das ist geblieben. Jetzt hast du vielleicht deinen Namen nicht gewechselt, als du Jesus Christus kennengelernt hast. Aber vielleicht kannst du nachvollziehen, dass auch bei dir was neu geworden ist. Du hast eine ganz neue geistliche Sicht bekommen und trotzdem ist da auch etwas geblieben. Und lass uns mal anschauen, was wir denn mitbringen in unserem Glaubensleben. Sind nämlich verschiedene Punkte. An dieser Stelle bräuchte ich jemanden, der einfach mal sich hier vorne hinstellt und mir hilft, ein paar Sachen anzuziehen. Ach, Stefan, komm, du. Bei dir weiß ich, ich kann da keinen Fehler machen und so und du vergibst mir und wenn du nachher komisch aussiehst, ist das nicht so schlimm. Okay, stell dich doch mal hier hin. Zu meiner Linken, genau. Also, was macht uns aus? Was macht uns aus? Wir haben unsere Persönlichkeitsstruktur und es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir denn so ticken. Und jeder von uns ist da anders. Es gibt Leute, die sind ganz korrekt unterwegs. Die waren schon immer korrekt unterwegs. Okay, ich darf jetzt keine persönlichen Beispiele aus meiner Familie nennen. Aber es gibt Kinder, die sind korrekt, ja? Die sind von klein auf so, dass die Regeln in sich haben und die auch behalten wollen und dann auch andere so bewerten, ja? Das ist ganz interessant. Also es gibt Leute, die sind korrekt und dann gibt es Leute, die könnte man als unkonventionell bezeichnen. Denen ist das alles gar nicht so wichtig und die sind nicht so eng in ihrem Gewissen auch. Dann gibt es Leute, die sind emotional ausgeglichen und es gibt Leute, die sind vielleicht emotional unausgeglichen. Und das ist in ihrer Persönlichkeitsstruktur verankert. Hat gar nichts mit Geistlichkeit zu tun. Die sind in ihrem Wesen so. Gibt es Leute, die sind gesellig. Die können immer 50 Leute um sich rum haben. Und wenn die nicht an einem Tag, nicht an jedem Tag eigentlich von Leuten umgeben sind, dann gehen die ein, ja, wie so ein Kaktus, den man ein Jahr nicht gegossen hat. In meinem Büro sehe ich das manchmal. Die brauchen Energie, ja. Die leben davon, dass da andere Leute sind. So. Und dann gibt's Leute, die sagen, boah, das wird mir alles zu viel. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche Abstand. Ich muss zu mir finden. Ist alles zu stressig. Und dann gibt es Leute, die sind offen für Veränderung. Ja, wenn wir als Gemeindeleitung sagen, komm, lass uns mal jetzt die Gottesdienst-Uhrzeit ändern auf 9.30 Uhr. Die sagen, ja, endlich mal wieder Veränderung. Und einen zweiten Gottesdienst, die sind sofort dabei. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, nein, nicht schon wieder Veränderung. Wir machen viel zu viel Veränderung. Persönlichkeitsstruktur, ganz viel Persönlichkeitsstruktur. So, und der Stefan, der hat auch eine Persönlichkeitsstruktur und die möchte ich jetzt nicht mit uns teilen, weil das wäre vielleicht zu persönlich, aber als Zeichen, dass er eine Persönlichkeitsstruktur hat, jeder von euch hat so einen Ausweis, ne? Personalausweis. Ich gebe jetzt einfach mal meinen Ausweis. Du hast einen bestimmten Ausweis, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, steckst ein, okay? Das macht dich aus, deine Persönlichkeitsstruktur in Form eines Ausweises, den du einsteckst. Aber es gibt nicht nur diese Geschichte mit der Persönlichkeitsstruktur, sondern jeder von uns hat auch eine eigene Geschichte. Eine ganz eigene Geschichte. Und das ist eine Sache, die wir einfach mitbringen. Wir haben schon vom Wandern gehört. Also Wandern ist super. Und man wandert manchmal, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, mit einem Rucksack. Und jeder von uns hat irgendwie einen Lebensrucksack. Unsere familiären Prägungen, ob das Elternhaus gut war, ob meine Eltern mich geliebt haben, ob vielleicht jemand gestorben ist, ob die Ehe der Eltern kaputt gegangen ist, wie da das ganze Umfeld war, wie ich in der Schule klargekommen bin. Wir kommen irgendwo her. Und wenn ich mich dann bekehrt habe, dann ist das ja nicht alles weg. Ich bin zwar innerlich neu geworden, aber dieser Rucksack von meiner Geschichte ist doch immer noch da. Gott sei Dank, sonst wären wir irgendwie komisch drauf, ja? Jeder von uns hat seine Geschichte. Auch Stefan hat seine Geschichte, hat seinen Rucksack hier. Schön giftgrün, okay? Nein, ist ein guter Rucksack, ne? Gute Geschichte, gute Familie, alles klar. Nicht so viel reininterpretieren hier. Okay, was gibt's noch? Jeder von uns hat auch eine gewisse kulturelle Prägung. Ja? So, wir leben hier in Deutschland. Vielleicht bist du in Deutschland aufgewachsen und deine ganzen Vorfahren, die waren schon immer hier irgendwie in Deutschland. Und dann hast du eine besondere Art von Prägung, die dir gar nicht auffällt, weil das irgendwie alles normal ist. So gibt's aber auch viele Personen, jetzt auch in unserer Mitte, russlanddeutsche Prägung. Also einerseits deutsch, ja, aber bestimmte Situation, da Sowjetunion damals, die ganze Geschichte, sozialistisches Umfeld, die Deutschen eher in so einer Koloniesituation, immer vielleicht auch ein bisschen mit Angst behaftet, was kommt als nächstes, mussten auch sehr viel Entbehrung auf sich nehmen, sehr viel sich auch wieder neu finden, Veränderung, lebensbedrohliche Situation, atheistisches Regime, eine andere Geschichte und dann hier hingekommen und wieder neu angefangen. Da gibt's aber auch Leute, die gar nicht so den deutschen Kontext haben. Die kommen sonst woher, ja, aus der Welt, kulturell. Unsere Flüchtlinge, ja, jetzt. Die haben mit Deutschland erstmal nichts zu tun. Die haben anderen Kontext, ganz andere Kultur. Die bringen was ganz anderes mit. Und das ändert sich nicht, wenn sie sich bekehren. Das ist immer noch ein Stück weit da. Und das ist hier erstmal so eine Mütze, ja. Also, ja, jetzt, das gefällt ihm nicht. Okay, komm. Ja, kannst du noch ein bisschen richten, aber ich will deine Frisur nicht zerstören. Okay. Also unsere kulturelle Prägung, die nicht unwichtig ist, die nicht unwichtig ist. So, und dann haben wir eine geistliche Vorprägung. Hm? Nee, ist nicht meine. Aber steht hier. Okay. Also wir haben eine geistliche Vorprägung, jeder von uns irgendwie. Also es gibt die Leute, die in der Pfingstgemeinde groß geworden sind, wie ich auch, pfingstliche Brille, ja? So, alles immer aus der Sicht der Pfingstgemeinde gesehen. Deutsche Pfingstgemeinde, dann gibt's noch vielleicht modern, konservativ, Mitte und so. Okay, kleine Unterschiede. Dann gibt's aber Leute, die kommen aus anderen Freikirchen vielleicht, die auch teilweise bedeutend strenger unterwegs sind. Ja, so ein bisschen, gesetzlich und so. Das ist auch eine gewisse Brille, da kommt man einfach her. Dann gibt's andere Leute, die kommen vielleicht nicht aus Freikirchen, sondern die kommen aus Landeskirchen und sind so Quereinsteiger jetzt hier bei uns in der Gemeinde. Evangelisch, katholisch. Eine ganz andere Brille auf der Nase an vielen Punkten. Die dieses freikirchliche Leben, was so ein bisschen eng ist, das kennen die gar nicht so, sondern das ist alles ein bisschen weiter und ein bisschen lockerer und ein bisschen freier und so. An manchen Punkten. Okay, also einfach eine bestimmte Art auch zu denken. Dann gibt's aber auch Leute, die waren gar nicht christlich, sondern die sind atheistisch geprägt. Die haben mit Gott nichts zu tun gehabt. Wir haben manche Personen aus Ostdeutschland, ja? Die haben nie was von Jesus Christus gehört da. Und dann sind sie hier zum Glauben gekommen, haben aber vielleicht immer noch so eine atheistische Brille an manchen Punkten oder sind nicht so christlich vorgeprägt. Und dann haben wir Leute aus anderen Religionen, ja, die früher im Islam waren oder die in der Esoterik waren und so. Die haben alle ihre Brille. Die haben alle ihre Brille. Und Stefan hat auch eine ganz spezielle Brille. Und wenn ihr jetzt Stefan so anguckt, dann stellt ihr fest, der hat sich bekehrt. Das sieht man jetzt gar nicht so, ne? Der ist nämlich im Herzen passiert. Ja, Herz links hier. Da ist jetzt Heiliger Geist in ihm. Er ist neu geworden. Aber er hat immer noch den Rucksack, er hat hier seine kulturelle Prägung, er hat seinen Personalausweis mit seiner Persönlichkeit, er hat die coole Brille, so, das ist alles noch da. Und so ist er unterwegs. Und so lebt er seinen Glauben. So lebt er seinen Glauben. Und wenn er jetzt Bibel liest, dann liest er die Bibel als ganzer Stefan. und hat diesen Blick auf die Bibel. Und wenn er jetzt hier bei uns in der Gemeinde ist, dann ist er als ganzer Stefan hier. Mit all dem, was ihn ausmacht. Und so denkt er auch Gemeinde. Und so hat er auch dann Bewertungen vielleicht. Ja, das gefällt mir, der Gottesdienst hier und da, das war früher besser oder so. Ne? Also, dass man einfach sich findet. Und das spielt alles eine Rolle. Wir sind nicht nur auf der geistlichen Schiene unterwegs, sondern wir sind auf der Schiene unterwegs, was uns als Mensch auch ausmacht. Und das ist auch total okay. Und so, das ist auch von Gott so gewollt. Ist nicht ungeistlich, sondern wir als Mensch, wir leben mit all dem Ganzen, was uns ausmacht. Okay. Dankeschön. Kannst du vielleicht unten hinlegen? Super. Danke, Stefan. Nächste Woche gehen wir an dem Punkt noch ein bisschen weiter, wenn uns bewusst wird, der Stefan, der hat das Ganze jetzt angezogen, aber dann sind da Personen, die haben keinen giftgrünen Rucksack, sondern die haben einen roten Rucksack. Dann gibt es Personen, die haben nicht so eine coole Sonnenbrille, sondern die haben vielleicht eine Brille mit 5 Dioptrien oder so, ja? Oder die haben nicht so ein Käppi, sondern einen schönen Hut. Die sind anders. Und wir alle sind anders. Und bewegen uns aber trotzdem hier in der Gemeinde. Und das ist dann auch ein Punkt für Spannungsfelder, der uns da bewusst werden kann. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir genau das, dass Leute unterschiedlich getickt haben, damals schon. Da ist ein Petrus, der in Galiläa groß geworden ist, der ein Fischer war, der irgendwie nicht ganz so gebildet war, der war irgendwie normal drauf, der ist wahrscheinlich nie erstmal aus Israel herausgekommen, über die Grenzen gekommen, der war da immer nur in diesem Segment unterwegs. Und dann war da ein Paulus, ein Diaspora-Jude, der ein weites Blickfeld hatte, der sehr gebildet war, der von den Pharisäern herkam, der sich sehr, sehr gut im Wort Gottes auskannte, der einfach eine andere Prägung hatte, der ein anderes Gepäck hatte. Und wir sehen schon da Unterschiede. Und Gott gebraucht diese Unterschiede und macht seine Geschichte mit diesen Menschen in ihrer Lebenssituation. Jetzt könnte man denken, okay, wenn man jetzt so unterwegs ist, hast du mir einen Ausweis eigentlich zurückgegeben? Okay, danke. wichtig. Wenn wir so unterwegs sind, wie wir sind, dann kann man sagen, ja, okay, dann bin ich halt so, wie ich bin. Dann ist das halt meine Art oder so. Dann ist das halt meine Prägung. Das kann man manchmal auch als Ausrede vorschieben. Ich entdecke im Wort Gottes, an vielen verschiedenen Punkten, unter anderem auch bei Petrus, dass er seine Art hatte, sein Denken hatte, aber dann wirkt Gott hinein und stachelt ihn so ein bisschen an, dass er sein Denken erweitert und verändert. In Apostelgeschichte 10 gibt es diese eine Situation, wo Paulus diesen Blick hatte, er als Jude und das Evangelium, das muss jetzt für die Juden irgendwie aufbereitet werden, dass die sich dann bekehren und so. Er hat noch diesen engen Blick. Und alles, was nicht jüdisch ist, was heidnisch ist, das ist für ihn sündig. Und da ist eine Grenze. Und da will er gar nicht reingehen. Er will gar nicht in die Häuser von den Nichtjuden, weil das aus dem jüdischen Denken her total unmöglich ist. So, und dann kommt da eine Vision von Gott. Und dann kommen dann Personen, die ihn rufen, in das Haus von Cornelius zu gehen. Weil da ist jemand, ein römischer Hauptmann, also ein Nichtjude, der hat Hunger nach Gott. Und Gott mobilisiert alles, damit sein Denken erweitert wird, damit er sein altes Denken, sein enges Denken abgelegt werden kann und damit er hineingeht in das Haus von Cornelius und predigt. Und das war für Petrus nicht einfach, weil er war so geprägt. Er hatte sein Käppi auf, er hatte seine Brille auf, er hatte seinen Rucksack an, er hatte seine Persönlichkeitsstruktur und trotzdem wirkt Gott hinein, dass er sich verändert. Und ich glaube, dass Gott auch bei uns, wenn wir unterwegs sind, in dem, dass wir selbst glauben, auf unserer persönlichen Glaubensreise, dann haben wir zwar alle unsere Prägung und wir haben alle unsere Brillen auf der Nase, das heißt aber nicht, dass wir dabei stehen bleiben sollen. Und das heißt auch nicht, dass das jetzt, so wie wir alles empfinden und denken, dass das jetzt die absolute Wahrheit ist, sondern Gott möchte hineinwirken und uns in Veränderungsprozesse hineinführen. Dass wir auch manchmal vielleicht schauen, hey, so wie ich das bisher betrachtet habe, so möchte ich das eigentlich gar nicht länger denken. Vielleicht ist da auch was nicht so gut war dabei. Ich möchte auch bereit sein, mich korrigieren zu lassen. Auch das ist ein spannender Punkt. Vielleicht merkst du das in deinem Leben, dass du solche Felder, solche Themenfelder entdeckst, wo du sagst, ja, ich komme eigentlich aus dieser Richtung und jetzt merke ich, ich bin herausgefordert, mich zu verändern und die Fragen sind da, ja, will ich mich verändern, will ich das loslassen, was ist denn eigentlich richtig, wohin will ich mich eigentlich entwickeln, bin ich bereit, Sachen loszulassen? Ganz spannende Themen. Ich kann mich erinnern, von den Erzählungen meiner Eltern, dass sie aufgewachsen sind in so einer typischen alten pfingstlichen Tradition, wo manche Sachen auch einfach Sünde waren. Also damals war es Sünde, jetzt im gemeindlichen Kontext, du durftest nicht auf die Kirmes gehen. Ja, so Kirmes, das war ganz schlimm. Ne? Oder ja, was gibt's noch, Kino und so. Ne? Das war alles irgendwie Sünde. Und kurze Haare, ne, als Frau und so, ganz böse. Das war die Prägung damals und das war damals irgendwie normal. Und wenn man so aufgewachsen ist, dann kann man sich fragen, ja, was mache ich denn damit, wenn ich merke, dass sich irgendwie auch Gesellschaft verändert und dass es vielleicht auch gar nicht mehr in einem selbst so deutlich wird, ist das jetzt wirklich Sünde? Was sagt denn das Wort Gottes dazu, zu Kirmes und solchen Sachen, ja? Dass man sich irgendwie neu positionieren kann und sagen kann, hey, eigentlich hat man damals oft einen Fokus gesetzt auf Dinge, die vielleicht oft sehr äußerlich waren, mit einer guten Motivation, behaupte ich mal. Aber dass es besser ist, den Fokus ein bisschen anders zu setzen auf Dinge, die innerlich ablaufen. Und dann zu erwarten, dass dann auch positive Aspekte beim Äußeren herauskommen. Also ich will nur sagen, Gott fordert manchmal heraus, dass man sich positioniert und dass man auch Veränderungsprozesse zulässt. Das heißt nicht, dass man alles über Bord wirft, das wäre auch schlecht, aber dass man schaut, okay, was ist gut, was kann ich behalten, wie will ich mich weiterentwickeln. Eins steht fest, bei dem, wie wir unterwegs sind auf unserer Glaubensreise, das Ziel steht fest. Das Ziel, das wir vor Augen haben, ist, dass wir zur Reife kommen sollen, dass wir Jesus Christus vor Augen haben. Ich lese mit uns aus dem Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist das Ziel von uns allen, die wir unterwegs sind im Glauben. Dass wir reifen, dass wir wachsen, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden wollen und sollen. Und da soll alles hinführen. Und da können wir auch schauen, sind wir so unterwegs? Sind wir noch so zielorientiert unterwegs in unserem Glauben? Dass wir sagen, ja, ich glaube nicht nur, weil ich hier in der Gemeinde bin oder weil meine Eltern schon immer in der Gemeinde waren. Das ist nicht der Grund, warum ich glaube. Ich glaube auch nicht nur, damit ich errettet bin für die Ewigkeit, sondern ich möchte glauben mit der Zielrichtung, dass ich Jesus Christus ähnlicher werden möchte. Schon hier auf dieser Erde. Und ich möchte Gott mein Leben hinhalten und Entscheidungen treffen, die mich dem näher bringen, dass mein Leben mehr so wird, wie Gott sich das vorstellt. Und dass ich nicht einfach nur, ich sag mal, meinen Glauben aussitze und abwarte, was passiert und einfach nur dabei bin, passiv. Gott möchte uns herausrufen, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere persönliche Glaubensreise. Es gibt, wenn man ein Ziel vor Augen hat, gibt es ja mehrere Wege, die man gehen kann zu diesem Ziel hin. Wir haben bald unseren Missionar Björn Lüttke aus Marseille hier in unserer Mitte, der regelmäßig kommt. Und Marseille ist eine wunderschöne Stadt und da gibt es mehrere Wege und Möglichkeiten, nach Marseille zu kommen. Als ich vor 10 Jahren mit einer Gruppe aus der Gemeinde da war, da haben wir einen komischen Weg genommen. Da sind wir nach Lübeck gefahren und sind dann von Lübeck mit dem Billigflieger nach Marseille geflogen. Ne? Also wenn ihr so eine Karte vor Augen habt, ne? Lübeck im Norden an der Ostsee und wir wollten eigentlich ans Mittelmeer, aber das war halt irgendwie für uns vielleicht der günstigste Weg. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das so optimal war. Du kannst mit dem Auto nach Marseille fahren, du kannst über Frankreich fahren, du kannst auch einen Umweg über die Schweiz und über Italien nehmen. Du kannst auch wandern mit dem Wanderrucksack nach Marseille. Du kannst auch mit dem Fahrrad fahren. Du kannst auch mit dem Schiff fahren über den Atlantischen Ozean und dann kommst du ins Mittelmeer wieder rein, dann bist du auch in Marseille. Es gibt also verschiedene Wege, nach Marseille zu kommen. Wenn wir das Ziel haben, Jesus Christus ähnlicher zu werden und unsere persönliche Glaubensreise auch ein Ziel hat, dann heißt es aber nicht, dass meine Reise so ist wie deine Reise und dass dein Weg so ist wie mein Weg. Es gibt verschiedene Wege hin zu diesem Ziel. Und ich glaube, dass Jesus Christus mit uns allen eine persönliche Reise fährt und genau uns das gibt, was wir brauchen. Auf all unseren Reisen gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Es gibt die Herausforderungen, es gibt die Gipfelmomente, wo man jubelt und sagt, super, Gottesbegegnung, es gibt die Durststrecken, es gibt Hunger und Durst, es gibt die Umwege, die man in Kauf nehmen muss manchmal, es gibt die Baustellen, die man auf den Wegstrecken findet, es gibt Menschen, die man auf dem Weg trifft, mit denen man in Beziehung kommt, die einem helfen oder die einem vielleicht Reibungsfläche bieten, dass man sich verändert. Das ist auf allen Wegen so, egal wie du fährst. Und Gott hat einen Plan für jeden von uns. Ich möchte zu diesem Thema uns nochmal eine Folie zeigen, die ich vor einigen Jahren schon mal gezeigt habe, weil mir das für mich persönlich hilfreich ist. Es gibt Muster in unserem persönlichen Glaubensleben, die ähneln sich. Also diese Glaubensreise, wenn man die Glaubensreisen von den Christen betrachtet und das jetzt einmal auswerten würde, wie wir so mit Jesus unterwegs sind, dann stellt man Ähnlichkeiten fest und verschiedene Phasen in dem Leben eines Christen. Und da möchte ich auf ein paar Phasen eingehen und versuche, das ein bisschen darzustellen, weil das, glaube ich, hilfreich ist. Es gibt diese erste Phase, Bekehrung, wo man Jesus kennenlernt, wo man aufblüht, wo man total froh und dankbar ist, mit ihm unterwegs zu sein und wo man Leben schmeckt, ganz, ganz bewusst, wo großer Enthusiasmus da ist, große Freude und Leidenschaft für ihn, wo man manchmal hin und her gerissen ist am Anfang zwischen dem, was man neu erkannt hat und zwischen dem Leben, wo man herkommt und Gottes Wille und mein Wille und das alte Leben und man tut sich manchmal so schwer. Es gibt da häufig noch Gefühle von Schuld und Verdammnis, dass man denkt, ich bin es gar nicht wert und man ist mit seinem eigenen Versagen konfrontiert und so. Und da kann man auch dann stecken bleiben in so einer Phase und sagen, ja, komm, ich pack's nicht oder so. Stattdessen strengt man sich oft sehr an und sagt, ja, ich muss besser werden in meinem Leben mit Gott. Das gibt's dann auch. Versuche, sich anzustrengen. Dann gibt's eine andere Phase, das ist so eine Phase des Lernens, wo man viel über Gott, über die Bibel lernt, über die Prinzipien des Glaubens, wo man vorankommen will, wo man alles aufsaugt, was da ist, wo man sich manchmal an bestimmte Leiter dranhängt oder an bestimmte Glaubenssysteme und sagt, ja, aber genauso wie der, das ist die Wahrheit und genauso wie es in dem Buch steht, so muss es gemacht werden, wo dieses Schwarz-Weiß-Denken so da ist. Das sind die, die richtig sind in ihrem Glauben und das sind die, die falsch sind. Und dann hast du gleich schon so Systeme, wir gegen die. Das ist nur eine Phase, die in unserem christlichen Glauben recht am Anfang ist. Man möchte richtig glauben, man möchte ein sicheres Glaubenssystem. Auch da kann man stecken bleiben in so einer Phase, dass man stolz ist in sich, dass man denkt, okay, jetzt habe ich alles kapiert und die anderen halt nicht. Dass man auch gesetzliches Denken hat, dass eine Enge im Denken da ist. Schwarz-Weiß-Denken, dass man andere verurteilt und so weiter. Und dann gibt es eine Phase, die danach kommt, wo man Verantwortung übernimmt, wo man sehr aktiv wird, wo man sagt, okay, ich habe erkannt, dass ich für Gott was tun soll, dass ich mich aktiv in Gemeinde hineinbegeben soll. Und man fängt an, alle möglichen Dienste in Gemeinde zu übernehmen und seine Gaben und seine Talente zu entdecken, seiner persönlichen Berufung nachzuspüren und sich da ganz zu investieren, mit Haut und Haar. Das ist eine gute Phase. Und da profitiert Gemeinde ganz viel, dass Personen sich da so reinhängen und unterwegs sind. Aber die Not ist ja so groß und der Dienst für den Herrn ist ja so wichtig, dass man seine persönlichen Grenzen oft übersteigt und dass man an eine Belastungsgrenze kommt und dass man feststellt, ich kann ja nicht nur mich so investieren, ich muss ja auch ein bisschen auf mich achten. Paulus hat an Timotheus geschrieben, habe Acht auf dich selbst. Okay? Dieses auf sich selbst achten. Und das geschieht da oft zu wenig. Und dann merkt man, boah, ich kann das ja gar nicht mehr alles leisten, was ich mir vorgenommen habe. Und dann gibt's diese Erfahrung, Reise nach innen und die Mauer. Also die Mauer ist so eine spezielle Geschichte, wo man in Krisenzeiten hineinkommt und feststellt, so wie ich bisher gelebt habe, so kann ich nicht weiterleben. Das ist irgendwie alles zu oberflächlich. Ich muss mehr in die Tiefe mit Gott kommen. Ich muss ihm nochmal anders begegnen. Da ist noch viel, viel mehr, was irgendwie verborgen ist. Und man wird da hineingeführt an so eine Mauer. Krisensituationen, oft die in unser Leben hineinfallen. Da geht die Ehe kaputt, ja. Da ist der Arbeitsplatz futsch. Da kommt eine Krankheitsdiagnose. Da zerbricht mein Leben an bestimmten Punkten. Oder ich merke einfach, ich habe einfach keine Kraft mehr, Burnout. Solche Situationen. Und Gott wird auf einmal nochmal anders präsent in unserem Leben. Und wir sind herausgefordert, uns da neu zu positionieren und nicht mehr so in diesem Aktionismus zu leben, sondern in dieser anderen Beziehung zu Gott und ihn nochmal mit einer leisen Stimme zu hören und unser Leben neu auszurichten. Die Reise nach innen. Und dann nach der Reise nach innen kann man sich wieder nach außen wenden und sich dann wieder engagieren, mit ganz viel Kraft auch, aber mit einem gesunden Fundament. Und dann kann man sagen, okay, das mache ich und das mache ich nicht. Und ich mache das aus dem und dem Grund nicht. Man ist viel reflektierter und man ist viel gesünder unterwegs. Und dann gibt es noch eine andere Phase, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Mir hat es geholfen, mein Glaubensweg irgendwie besser zu verstehen. Also ich empfinde mich momentan, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich empfinde mich irgendwie hier so, ja, Mauer und Reise nach innen. So, und ich kann das alles hier sehr gut nachvollziehen und bin gespannt, wie es hier weitergeht. So, aber das ist auch kein Selbstläufer, sondern man muss sich dazu entscheiden bei der Reise nach innen, dass ich das will und dass ich Gott mein Leben öffne und dass ich mich verletzlich mache vor ihm und vor Menschen und dass ich nicht an dem Alten festhalte, wie ich das immer gemacht habe vielleicht, sondern dass ich bereit bin, mich von ihm verändern zu lassen. Und das ist manchmal vielleicht schmerzhaft, manchmal herausfordernd, aber das Ziel, das ist immer gut, was Gott mit uns gehen möchte. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, wo du stehst auf deiner Reise, deine persönliche Glaubensreise, was momentan deine Situation ist, was du mitbringst an Gepäck, an Brillen, an Käppis, aber ich möchte dir Mut machen, dass Gott eine persönliche Reise mit dir vorhat. Aber bleib nicht stecken, da wo du stehst. Bleib nicht einfach da, wo du sagst, ja, aber seit 50 Jahren bin ich halt so und das ist halt meine Richtung und so. Sondern lass dich herausfordern, dass Gott dein Leben berühren kann. Dass er dich formen kann und weiterbringen kann. Dass du nicht stecken bleibst in Phase 1 oder 2, sondern dass Gott dein Leben stretchen kann, erweitern kann. Dir noch andere Facetten zeigen kann, die gut sind für dich. Frag dich doch mal.